Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
Life to the Max. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Wie sagt man so schön? In jedem Scherz steckt ein Fünkchen Wahrheit. Das war ein Ausschnitt aus Folge 31, aufgenommen am 29. Oktober 2018. Heute, am 12. April 2020, erscheint genau dieses Buch. Life to the Max. Meine abenteuerliche Reise zu einem Leben mit nur 4 Stunden Arbeit pro Woche. Aus Max Scharpenack, einem Studienabbrecher und Vollblutunternehmer, ist nun auch ein Autor geworden. Viel Spaß beim Zuhören und frohe Ostern.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich lasse mich seit einiger Zeit wirklich nur noch vom Leben treiben und so habe ich es auf Fidschi auch gemacht. Ich bin an den Hafen gegangen und habe die Intuition gehabt, 2 Fischer, die ein Boot beladen haben, einfach zu fragen, ob sie mich mitnehmen können. Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Ja, das habe ich mehr als einmal im Leben festgestellt. Und er hat sehr oft laut gelacht, wenn ich irgendwelche großen Visionen gesponnen habe. Wenn du auf Null bist, dann weißt du, dass es nicht schlimm auf Null zu sein. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt jetzt was Neues. Weil, wie der Kölsche sagen würde, entweder klappt oder klappt zusammen.
Max, herzlich willkommen wieder in meinem Podcast. Du kennst ja das Spiel, dass ich alle meine Gäste an eine Hotelbar setze.
Ja.
Wenn alles zu stressig wird, wenn du merkst, so der Alltagsstress nimmt überhand, was trinkst du zur Entspannung?
Ingwertee mit frischer Minze.
Ingwertee mit frischer Minze.
Und einen Schuss Honig noch rein.
Ja, natürlich, genau. Und
einen Schuss Honig rein.
Der ist wichtig. Der Honigschuss ist wichtig. So ein Buch schreibt sich ja nicht einfach so. Und meine persönliche Erfahrung ist es zumindest, dass ich besonders dann gut schreibe, wenn ich entspannt bin. An welchem Ort warst du am entspanntesten? Also an welchem Ort könntest du am besten schreiben?
Ja gut, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe ja das Buch über einen sehr langen Zeitraum geschrieben. Also eigentlich war es fast ein Jahr von der ersten Idee sozusagen bis zur Fertigstellung. Und am entspanntesten habe ich von meinem Gefühl jetzt her in Porto geschrieben. Ja, Portugal statt Porto. Dort war es für mich sehr, sehr entspannt, ja.
Nimm uns doch mal mit nach Porto. Wo sitzt du? Was siehst du? Was riechst du? Was hörst du?
Ich sitze im Yeatman. Das ist sicherlich das schönste Hotel, was ich in meinem Leben auch gesehen habe. Und ich habe eine Menge Hotels gesehen und schaue auf den wunderschönen Fluss hinab und auf das Weltkulturerbe, also auf diese ganzen schönen bunten Häuschen. Jeder, der Porto schon mal gesehen hat, kann das nachempfinden gerade. Der Wind vom Meer bläst mir ein bisschen um die Nase ganz leicht und ein Pianist sitzt im Foyer und schöne Chopin-Klänge kommen auf die Terrasse durch und ich habe meinen Zettel und meinen Stift beziehungsweise mein Buch tatsächlich dann in der Hand. Und tauche in meine Erinnerungen ein und schreibe nieder, was ich glaube, was für den Leser oder die Leserin eine spannende Geschichte sein könnte. Und das ist dann halt eben meine.
Genau, und wir tauchen jetzt nicht so in dieses Thema ein, wie schreibt man ein Buch, was ist dir schwer gefallen? Vielleicht kommen wir dazu ganz natürlich in diesem Gespräch, vielleicht aber auch nicht. Ich würde viel lieber in diese Geschichten eintauchen, die Gerne. Uns begegnen, wenn wir dieses Buch lesen. Ich durfte ja eine, wie nennt man das, Vorfassung?
Genau, richtig. Eine Vorfassung, ja.
Eine Vorfassung lesen und vor ein paar Tagen habe das Buch in 4 Stunden passend zu deiner 4-Stunden-Woche durchgelesen.
Absolut,
ja. Und habe dir danach eine WhatsApp geschrieben und meine Begeisterung mit dir geteilt. Der Anfang des Buches beginnt damit, dass du auf einer noch sehr ursprünglichen Fidschi-Insel bist.
Richtig,
fernab von Karriere und Kommerz. Und da du im Laufe des Gesprächs einige Stellen vorlesen musst. Darfst, genau. Würde ich vorschlagen, ich lese einfach mal. Nee, ich mache es nicht. Du liest es auch die Stelle vor. Du siehst das hier auf Seite 8 und 9 hier markiert und bis zu der Markierung. Ich würde dich bitten, diese Stelle vorzulesen.
Okay. Ich habe das, glaube ich, seit der Schulzeit nicht mehr gemacht, aber ich gebe mein Bestes wie immer. Als die Sonne unterging, zog es mich zur Feuerstelle. Dort saßen bereits die Stammesmitglieder um ein gewaltiges Lagerfeuer und winkten mich freundlich zu sich. Ich nahm Platz. Die Inselbewohner nahmen mich auf, als wäre ich einer von ihnen. Zur Begrüßung reichten sie mir eine Kokosnuss mit einem Pfropfen. Trink, lächelte ein Mann und ich nahm einen großen Schluck von der scharfen Flüssigkeit. Ich musste husten. Was ist das? Fragte ich. Selbstgebrannter Rum, lächelte der Mann und klopfte mir auf die Schulter.
Das klingt nach einem feuchtfröhlichen Abend auf einer Fidschi-Insel. An diesem Abend kommt ihr ins Gespräch. Du lernst die Menschen kennen, die dort leben, die ganz anders leben als wir. Und die stellen dir einige Fragen. Zum Beispiel erkundigen sie sich bei dir, wie sich deine Sprache anhört, wie bei uns gesungen wird, was du am liebsten singst. Meine absolute Lieblingsfrage war: Magst du lieber die Sonne oder lieber den Mond? Die Frage stelle ich dir jetzt.
Ich mag tatsächlich beides sehr gerne, sehe mich aber als Sonnenkind grundsätzlich und fühle mich auch zu der Sonne hingezogen. Habe auch vor knapp einem Jahr das erste Mal so ein bisschen Sungazing tatsächlich auch betrieben, was mir sehr, sehr gut getan hat. Und daher würde ich sagen, ja, das ist die Sonne.
Was ist das?
Sungazing ist eine ganz uralte, eine Art Medizin, was viele Menschen nicht wissen, dass die UV-Strahlung der Sonne in der ersten Stunde des Aufgangs und in der letzten Stunde des Untergangs keine Gefahr für die Netzhaut oder die Augen bedeutet. Und aber sehr, sehr viel Energie gibt, weil, wie wir alle wissen, brauchen wir zwei Dinge, um eine Pflanze zum Wachsen zu bringen und auch einen Menschen. Das ist Sonne und das ist Wasser. Und es gibt tatsächlich Leute und auch Völker, die nur vom Sungazing leben, also die gar nichts mehr essen. Der älteste bekannte dokumentierte Fall ist, glaube ich, 42 Jahre, der nicht mehr Nahrung zu sich genommen hat, sondern nur über die Sonne gegazed hat, sagt man so schön. Und ist jetzt in unseren Breitengraden ein bisschen schwierig, aber ich habe das Ganze auf Bali für mehrere Wochen betrieben, habe aber trotzdem ganz normal gegessen. Kann aber die Erfahrung sehr, sehr empfehlen. Man startet dann mit, ich glaube 15 Sekunden sind wir gestartet, morgens und abends, also mit dem starren Blick sozusagen in die Sonne und einfach die Energie mit Erdung zum Boden zu fühlen. Und das ist ein Gefühl, ich sag jetzt mal, wenn man so bei 2 Minuten angekommen ist, zumindest war es in meinem Fall so, ich glaube, das war nach einer Woche, da ist eine Energie durch den Körper geflossen. Das wünsche ich jedem, diese Erfahrung mal zu machen. Ja.
Man guckt direkt in die Sonne.
Direkt in die Sonne, genau.
Ich meine, das wird ja dann hier schon mal schwierig, weil ja häufig die Sonne nicht scheint.
Ja, ja. Deswegen war ich auch viel unterwegs. Nein, aber.
Es gibt dann wahrscheinlich mehr und weniger prädestinierte Orte dafür. Interessant.
Absolut.
Diese Situation, wo du auf dieser Fidschi-Insel bist.
Ja.
Und dir die Einheimischen oder die, wie auch immer wir sie nennen, diese Fragen stellen. Nimm uns noch mal mit dahin. Was ist dir aufgefallen an diesem Abend?
Also, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, das ist für mich wie elektrisiert gewesen zu sein, vielleicht auszuholen, wie ich überhaupt auf diese Insel gekommen bin, weil die Frage bekomme ich sehr, sehr häufig, wenn ich davon berichte, wie man denn überhaupt dahin kommt. Das war bei mir, um es kurz zu fassen, im Buch steht es nochmal ein bisschen ausführlicher, ich lasse mich seit einiger Zeit wirklich nur noch vom Leben treiben und so habe ich es auf Fidschi auch gemacht. Ich bin an den Hafen gegangen und habe die Intuition gehabt, zwei Fischer, die ein Boot beladen haben, einfach zu fragen, ob sie mich mitnehmen können zu der Insel, wo sie hinfahren. Und die haben mich völlig verstört angeschaut anfangs. Und dann habe ich den einen von den beiden mit einem großen kugelrunden Bauch gefragt, welche die schönste ist, die er kennt. Und dann sagte er meine und er könnte mich dann auch damit hinterher rauslassen. Und so bin ich dann auf dieses Boot gestiegen mit meinem Rucksack und auf dieser Insel und am Ende des Tages auch eben bei diesem Lagerfeuer und den, ja, ich sag jetzt mal, normalen Bürgern gelandet, weil ich sehe uns eigentlich als die Außerirdischen an und nicht die, weil die haben alles ganz genau verstanden, worum es im Leben geht, aber 100%. Und ja, und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, möchte ich dann mit den Eindrücken ein bisschen teilen, was halt eben, wie du gerade gesagt hast, auch mit den Fragen recht ersichtlich ist, weil da geht es eben nicht darum, was wie ja, was für ein Auto fährst du, wie viel Geld verdienst du oder ähnliches, sondern da geht es halt eben um die wichtigen Dinge im Leben.
Ja, du sprichst die wichtigen Dinge des Lebens an. Dazu passt eine Stelle, wo ich dich bitten würde, deine Lesekünste noch einmal unter Beweis zu stellen. Eine kurze Stelle, der Beginn deines ersten Kapitels. Die Stelle ist markiert.
Ja, das erste Kapitel heißt Verlieren und ich beginne mit der Angst. Angst. Nichts auf der Welt lähmt uns Menschen so sehr wie die Angst. Und keine Angst ist so mächtig wie die Angst vor dem Verlust. Die Angst davor, die Dinge zu verlieren, die uns etwas bedeuten. Menschen, Besitz, Status. Oft definieren wir uns über das, was wir haben. Aber was sind wir noch, wenn wir das alles verlieren?
Was sind wir, wenn wir alles verlieren?
Wenn wir alles verlieren, sind wir näher am Ursprung als, ja, sind wir näher am Ursprung. Sind wir sehr, sehr nah bei uns selbst, weil dann werden wir uns immer mehr unser Selbst bewusst. Und wenn wir das durchstehen, dann bekommen wir das Vertrauen, nämlich das Selbstvertrauen. Und dann kommt auch die Selbstliebe von alleine. Und das ist so diese, ich nenne es mal so meine Dreifaltigkeit, die ich aus meiner Erfahrung mit dem Verlieren gemacht habe. Ja.
Du schilderst ausführlich in deinem Buch und ich meine, jetzt kenne ich dich und kannte trotzdem nicht alles und habe deswegen auch sehr aufmerksam gelesen, wie du aufgewachsen bist. Und du schilderst sehr ausführlich und sehr persönlich, dass dieses alles Verlieren bei dir nicht irgendeine Floskel ist. So nach dem Motto, ja, du musst halt mal hier so Krisen durchstehen, sondern du sprichst halt aus Erfahrung. Wo warst du, wie warst du, als du alles oder sehr vieles verloren hast?
Ich glaube, für mich war so der höchste Punkt, also vielleicht um das im Schnelldurchgang zu machen, ich bin in ein sehr, sehr wohlhabendes Elternhaus geboren, Haus auf Sylt, Villa in Remscheid, 5 Autos vor der Tür, also Porsche, 7er BMW war alles da, also es hat quasi nie materiell an irgendwas gemangelt. Und dann ging es los bei mir, also jetzt auch das im Schnelldurchlauf. Ich habe 4 Schulwechsel dann gehabt aufgrund von Scheidung meiner Eltern. Mein Vater hat mir kurz nach der Scheidung, da war ich, ich glaube 13 oder Ende 13, fast 14, offenbart, dass er an Krebs erkrankt ist und habe gemerkt, dass auch der Reichtum schwindet. Also das heißt, Häuser wurden verkauft, Autos wurden verkauft und das ist so alles ja dahin gebröckelt, nenne ich es mal. Und als mein Vater dann, wo ich 16 Jahre alt war, verstorben ist, habe ich dann von unserem Nachlassverwalter erfahren, dass sozusagen nichts mehr übrig ist und dass außer einer Taschenuhr beziehungsweise einer Uhr, die ich von meinem Vater geerbt habe, quasi mit tatsächlich wirklich nichts dastand. Und ja, an diesem Punkt war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich entscheiden musste, weil ich musste mich entscheiden, entweder fürs Leben oder dagegen, um das mal so konkret zu sagen. Und ich habe mich dann halt dafür entschieden und habe halt gemerkt, dass die dunkelste Stunde tatsächlich nur die vorm Sonnenaufgang ist. Und danach ging es bei mir im Leben sehr, sehr gut. Natürlich mit ganz viel Achterbahn, also auch hoch und runter, ne? Aber das ab dem Zeitpunkt war ich ja stärker denn je, bin dann auch nochmal kurioserweise gewachsen, tatsächlich auch körperlich, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für einen 16-Jährigen, da nochmal zu wachsen. Ich war immer so der Kleinste, auch in der Schule, was sicherlich auch dem ein oder anderen zuzuweisen ist, dass ich da das ein oder andere durchmachen musste und halt eben kaum Zeit für Wachstum hatte im körperlichen Sinne. Und ja, das war so der Punkt, wo ich sage, okay, da war ja männliches Ideal weg, aber auch alles Materielle. Also es gab da materiell nichts mehr. Mir hat es an nichts gemangelt, das auch nicht falsch verstehen. Ich habe immer genug zu essen gehabt, ein Dach über dem Kopf, es war alles gut. Aber materiell war alles weg.
Wie viel Wut ist geblieben auf deinen Vater?
Überhaupt nicht, sondern nur Dankbarkeit.
Wie kann das sein?
Das kann einfach damit sein, weil ich niemals die Person, also grundsätzlich habe sehr früh, ich bin recht esoterisch, was ja auch nur die Sicht nach innen bedeutet, groß geworden und habe früh beigebracht oder gelehrt bekommen, dass alles immer richtig ist. Und das ist ganz, ganz schwer zu verstehen für viele Menschen. Das ist die Akzeptanz des Moments. Und wenn ich jetzt retrospektivisch betrachte, und das, was ich eigentlich nie tue, ich tue es jetzt gerade mal trotzdem, und zwar den Konjunktiv benutze, glaube ich nicht, dass im Ansatz mein Leben so wunderschön geworden wäre, wenn ich mit dem Geld, was mir vielleicht hätte zur Verfügung gestanden, ins Leben gestartet wäre. Also definitiv nicht. Und deswegen, ich habe da sehr, sehr früh eine große Dankbarkeit verspürt, auch meinem Vater gegenüber, dass er die Dinge auch für mich durchlebt hat. Und dass ich diese Fehler, oder was heißt Fehler, die Lebensschritte an der einen oder anderen Stelle nicht nochmal, also dass ich die nicht machen brauche, dass es gereicht hat, dass er die durchlebt hat. Und das ist so mein Grund, warum ich auch gar keine, im Ansatz irgendwo eine Wut oder Groll oder gar Hass oder Zorn verspüre, überhaupt nicht, nein.
Kann ich den Umgang mit Verlust nur durch tatsächlichen Verlust lernen oder kann ich mir irgendwie präventiv so eine gewisse Form von Resilienz aneignen?
Naja, ich glaube, dass alles in dem Moment richtig ist, das ist eine Erkenntnis, die bei mir oder auch ein Erwachen, ein Prozess war, der bei mir bis heute andauert. Also selbst heute habe ich manchmal noch die Situation, dass ich nicht in der völligen Ruhe in mir bin, ja, und ich aber für mich natürlich begriffen habe, dass der Weise versteht, der Nichtweise regt sich auf, ja, oder daran erkennt man, wer ja schon, ich sag jetzt mal, da an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter ist oder denkt. Ich glaube, sowohl bei Verlust als auch bei dem Haben, ich sag schon, das gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen. Das sehe ich schon ganz stark so, weil ich danach ja auch meine materielle Reise, die ja auch mich auch mit begleitet hat, da kann ich das definitiv so sagen. Und bei dieser Verlustreise tatsächlich auch. Ich glaube aber, dass nicht jeder, ich sag jetzt mal, durch diese Täler geschickt werden muss zum Heil, also auch dieses Schicksal, ne, das Salus, das geschickte Heil durchzumachen. Ich glaube, jeder bekommt das genau, was er braucht. Nicht, was er verdient, sondern was er braucht. Und da ist es bei dem einen sicherlich mehr, bei dem anderen weniger. Der eine braucht länger für eine Erkenntnis und der andere bekommt sie schneller.
Was du irgendwann bekommen hast, finden wir auf Seite, also in meinem, die Seitenzahlen bitte alle ignorieren, weil ich gehe davon aus, dass die Seitenzahlen genau, im tatsächlichen Buch dann anders sind. Ich blätter hier mal fleißig rum. Und würde dich bitten, die nächste Stelle vorzulesen, um herauszufinden, was du denn bekommen hast.
Du brauchst Werte, Max, sagte er mir damals. Werte, an denen du dich orientieren kannst, an denen du dich festhalten kannst. Seine Werte waren ziemlich klar. Gemeinschaft, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit. Und das spiegelt sich auch in seinem Charakter wider. Markus war ein lebensfreudiger und selbstlosender Mensch. Und er liebte meine Schwester bedingungslos. Ich hatte das Gefühl, dass er komplett im Reinen mit sich war und dass ihm das erst die Kraft gab, so erfolgreich in seinem Business zu sein. Ich konnte mit Markus stundenlang Gespräche führen, über alles sprechen, was mich bedrückte, berührte oder auch faszinierte. Zum ersten Mal sah ich, dass es auch aufrichtige und ehrliche Unternehmer gab. Sein leuchtendes Wesen half mir nach und nach, die Schattenfiguren meiner Vergangenheit verschwinden zu lassen und zu begreifen, Reichtum an sich hat keinen Wert. Ein Mensch kann nur so reich sein, wie seine inneren Werte und seinen Charakter es zulässt. Ein rein materieller Reichtum hingegen ist vergänglich, was mir in meinem jungen Leben ja schon mehrfach aufgezeigt worden war.
Bist du ein reicher Mensch?
Sehr reich, ja.
Woran machst du das fest?
Dass ich einfach in der Einfachheit zufrieden bin, egal was ist. Dass ich morgens früh aufwache und mich freue und ja, erstmal wirklich mit tiefer, inbrünstiger Dankbarkeit für das Geschenk des Tages in den Tag reingehe und dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf und ein Interview machen kann und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer seine jetzige Zeit zu verschönern, wenn er es hört. Und das macht mich sehr reich.
Was ist, wenn du so an die ganzen Menschen denkst, die du kennengelernt hast bis heute? Da kommen ja so ein paar, kommt eine ganz bunte Truppe zusammen, wenn ich große an dein Buch bunte denke. Truppe. Was ist so einer der, jetzt nicht so der reichste, aber was ist so einer der reichsten Menschen, die dir jetzt einfallen in dem Moment, in dem Zusammenhang auch?
Ich glaube, da gibt es gibt's schon eine ganze Menge im Sinne von, ich habe jetzt nicht den Reichsten, ja, aber die Reichen, die mir einfallen, haben alle eins gemeinsam und die sind zufrieden. Weil der Zufriedene ist und der Dankbare ist der Reiche. Ja? Und nicht umgekehrt. Das ist ganz einfach. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, das kann auch ein einfacher Zeitungshändler in Chile sein, der einfach dankbar und zufrieden ist mit dem, was er tut. Und dann ist der reich. Das reicht. Und da kommt es reicht uns. Es ist reich, ja. Und da glaube ich, dass mir nur jetzt die Gabe tiefer innewohnt, den Reichtum bei Menschen A zu wecken, tatsächlich. Also, dass sie das sozusagen erkennen. Und B, auch die Menschen zu erkennen, die diesen Reichtum verspüren. Weil als Kind habe ich Reichtum ganz anders definiert. Da habe ich gedacht, reich ist derjenige, der viel Vermögen hat. Aber Vermögen hat überhaupt nichts mit Reichtum zu tun. Weil ich kenne auch heute noch ganz viele Menschen, die aber Millionen haben und jeden Tag mit ganz viel Zorn, Ärger, Wut, Problemen, Ängsten durchs Leben gehen. Und die sind für mich eher arm als reich.
Wie ordnest du so einen Begriff wie Ehrgeiz da ein?
Naja, Ehrgeiz ist, da steckt ein ganz hartes Wort drin. Das ist Geiz. Und Geiz ist für mich eigentlich so der größte Hemmpunkt, weil Geiz entsteht immer nur aus Mangel. Wenn du geizig bist, dann hast du Mangel in dir. Wenn du nicht großzügig bist, dann bist du halt eben, dann hast du ganz viele Mängel sozusagen in dir. Und bei mir ist es auch so gekommen, dass ich irgendwann nur noch begonnen habe, in der Fülle zu leben und mir auch ja wirklich aus der Fülle zu leben und ganz viel Großzügigkeit sowohl mir als auch meinen Mitmenschen entgegenzubringen. Und wo das gekommen ist, kam dann auch das in Anführungsstrichen Materielle, also schrecklich besser bekannt als Geld, von alleine, weil das Geld ist mir dann quasi gefolgt und ich bin nicht mehr dem Geld gefolgt. Ja. Und also Ehrgeiz, mit dem Wort kann ich da sonst nicht so viel Positives assoziieren.
Ja. Also würdest du das eher als, ja nicht negative, aber hinderliche Eigenschaft bezeichnen, ehrgeizig sein?
Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Thema mit dem Genug. Ja? Ehrgeiz bedeutet ja, also wenn dieser Geiz, also wenn ne, dieser Ehrgeiz da ist, dann glaube ich, ist halt dieser Punkt des Genug auch nicht erreichbar, ja, weil das ist dann so wie mit dem Meerwasser, das trinkst du halt und irgendwann bist du tot, ja, und kommst aber nicht zu dem Sättigungsgefühl. Und bei mir ist es so, dass bei mir dieses Sättigungsgefühl irgendwann einfach da war. In dem Buch beschreibe ich das ja, wo ich auf Sylt halt eben gewesen bin und dann auf einmal war es da, ja, und dann war ich einfach, habe ich gelernt, ich habe genug.
Das ist eine Stelle, die die ich mir auch rausgeschrieben habe, weil das für mich ist ja nicht nur ein Schlüsselmoment in dem Buch, sondern das ist auch, glaube ich, für jeden Leser dann einfach, man spürt, dass das einfach eine ganz entscheidende Situation ist, wo du merkst, dass du genug hast. Wir können auch gerne, um die Zuhörer mitzunehmen, den Sprung machen und lesen das an der Stelle mal vor, ein wieder etwas längerer Part.
Jawohl. Ich verdiente mit Plug and Study ein monatliches Gehalt von 4.000 Euro. Dazu kamen Überschüsse aus den Immobilien, welche beinahe autark liefen, und weitere Einnahmen durch die Events von Gründer- und Firmenpokern, bei denen ich längst nicht mehr so viel Zeit investieren musste wie in den Jahren des Aufbaus. Mir wurde schlagartig bewusst, dass dies mehr als genug ist, um ein tolles Leben zu führen, und die 4-Stunden-Woche mit ein wenig zeitlicher Optimierung der einzelnen Bereiche vor meinen Füßen lag. Ich musste sie quasi nur noch aufheben. Ich hatte einfach genug. Genug? Hörte ich mich selbst in Frage stellen. Das Wort war so mächtig, dass es aus meinem Wortschatz fast gänzlich in Vergessenheit geraten war. Ja, ich habe genug, erwiderte ich mir selbst. Ich genoss den Moment und die Zeit auf Sylt und übte mich ab diesem Tag immer mehr in Dankbarkeit und Demut. Ich entschloss, mich ebenfalls ab diesem Tag jeden Tag im Hier und Jetzt zu leben, von nun an alles in meinem Tempo zu machen und alle großen geschäftlichen Pläne einfach zu verwerfen. Es kommt ja sowieso immer anders. Es kommt so, wie es kommen soll. Ich wollte einfach nur dem Leben folgen und genau das würde ich jetzt tun.
Es ist so ein bisschen, also was mich in der, die Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, war so, wann bin ich bereit dafür? Wann bin ich bereit, mit genug zufrieden zu sein? Oder genug zu haben?
Naja, ich glaube, das ist halt eine Sache, eine Fragestellung, die kann sich jeder Mensch nur selbst beantworten. Also ich kann euch sagen, ich musste erst durch sehr viel Haben durch, um das genug zu erkennen, weil das genug, wenn ich das nicht habe, dann bin ich ja automatisch immer wieder im Mangel und da war ich auch vorher ganz lange drin. Und das war bei mir dann halt ein Schlüsselmoment, den ich jetzt auch gerade vorgelesen habe, wo ich gemerkt habe, hey, es reicht, es ist einfach genug. Es ist gut und es ist einfach genug.
Hängt aber auch damit zusammen, dass ja ein finanzielles Fundament da ist. Also du saßt jetzt ja nicht in Sylt im Sand, auf Sylt im Sand mit 0 Euro auf dem Konto und hast gesagt, ja, das ist, ich lebe, ich bin gesund, das ist genug. Sondern es gehört ja schon irgendwie die finanzielle Komponente rein, ne?
Jein. Also das Thema ist, ich war einfach zu dem Zeitpunkt erst bereit, das zu erkennen. Ich glaube, dass genug tatsächlich die Grundbedürfnisse Essen, Trinken, Schlafen ausreichen können, um das genug zu erkennen, weil der ganz wichtige, entscheidende Punkt ist, dass ab diesem Punkt, den ich gerade vorgelesen habe, ich viel, viel mehr Geld verdient habe, als ich jemals im Leben davor verdient habe. Das ist dann alles automatisch gekommen und ich bin auch Geld überhaupt nicht mehr hinterhergelaufen, sondern das ist dann zu mir geströmt, ja. Und vorher, habe ich da dann doch an der einen oder anderen Stelle natürlich super hart für gearbeitet und das tue ich halt seitdem nicht mehr, ja.
Und ich vermute, dass du auch über die Einwohner auf dieser Fidschi-Insel sagen würdest, dass sie genug haben.
Die haben alle genug. Also das war eine etwas zu sehen, diese Zufriedenheit mit der Sonne in den Tag zu starten, wenn die Kinder da Speerfischen gegangen sind, Luftanhalten üben gemacht haben oder die Palmen hochgeklettert sind. Also das sind so Bilder, die werden mir auch nie wieder aus dem Kopf rausgehen, weil die auch, jetzt kann man ja sagen, ja gut, die wissen aber ja gar nicht, dass es ein Porsche gibt. Ja, brauchen die auch gar nicht, interessiert die auch überhaupt nicht, weil die sind einfach zufrieden mit dem, was ist. Ja, und ich glaube, sich davon zu lösen, wie gesagt, in meinem Fall, ich sollte das dann wohl alles einmal durchleben, um das zu erkennen. Und ist auch gut so und auch genau richtig. Aber ich glaube, dass es auch ohne das geht, dass da eine wirkliche innere tiefe Zufriedenheit kommt.
Ein ganz wichtiger Lebensabschnitt auf deiner Achterbahnfahrt ist die Zeit in Asien.
Absolut, ja.
Und von dieser Zeit in Asien sagst du nämlich, dass du trotz des Scheiterns reicher zurückgekehrt bist.
Absolut.
Und in dem Fall ist das auch definitiv monetäres Scheitern meines Verständnisses nach gewesen.
Absolut.
Und um das ein wenig zu ergründen, würde ich dich bitten, wenn es für dich in Ordnung ist, den Part und dann einmal da umblättern und dann geht es auf der anderen Seite noch ganz kurz weiter vorzulesen.
Schon in den ersten Wochen, in denen wir unser Angebot im Einzelhandel platzierten, stieg die Nachfrage massiv an. Plötzlich kamen mehr und mehr Aufträge rein, per E-Mail, per Fax, per Telefon. 10 Anzüge hier, 20 Hemden da. Aber es war nicht bloß die Menge, die uns überforderte, auch die Messwerte, die wir aus dem Einzelhandel bekamen, waren trotz Ronalds Excel-Matrix katastrophal. Die ungeschulten Händler bekamen es einfach nicht richtig hin, was dafür sorgte, dass wir auf jeder Menge Ware sitzen blieben. Wir waren wieder ganz am Anfang und wir lieferten wieder Clownskostüme statt Maßanzüge aus. Nur dieses Mal nicht an Freunde, die uns diese Fehler verziehen, sondern an den Einzelhandel, der knallhart Entschädigung verlangte, die Waren reklamierte und dann auch noch die Geschäftsbeziehung beendete. Und so fiel innerhalb von nur einem Jahr alles, was wir uns aufgebaut hatten, wie ein Kartenhaus zusammen. Ich hatte mich überschätzt, den Handel unterschätzt und mir keine Gedanken über die Folgen gemacht. Jetzt bekam ich die Quittung. Mein erstes Business war brutal gescheitert und ich wusste, dass damit auch meine Zeit in Shanghai endgültig zu Ende ging.
Du hast in unserem ersten Gespräch ein bisschen ausführlicher davon gesprochen. Wir gehen jetzt nicht so in die Details, ne, was jetzt das Business war, Philip & Rons mit den Anzügen. Wir werden auch nicht über Plug and Study und die 4-Stunden-Woche im Detail sprechen. Das haben wir ja in der ersten Folge in Folge 31 des Podcasts schon gemacht.
Tue ich ja auch sehr umfangreich in dem Buch.
Tust du also, übrigens auch sehr umfangreich in dem Buch. Also wer inspiriert ist zum oder wer inspiriert sein möchte zum Nachmachen, der findet, glaube ich, alle nötigen Informationen in dem Buch. Du bist ja zu dem Zeitpunkt nicht der heutige Max.
Nee, das bin ich ja gestern schon nicht mehr.
Genau, vor den Jahren. Und das war ja schon, also so wie ich das lese und so wie ich das auch wahrnehme und so wie ich dich jetzt kenne, dass sowas schüttelt man jetzt nicht so leicht ab. Ne? Du bist im Ausland, das läuft alles gut, sieht alles super aus und dann irgendwie läuft das ganze Ding, fällt das ganze Ding mit Karacho gegen die Wand. Was hast du damals, also was hat der damalige Max aus diesem Rückschlag mitgenommen?
Also grundsätzlich habe ich dort als Allerwichtigstes mitgenommen, dass ich überhaupt nicht so ein krasser Unternehmer bin, wie ich gedacht habe, weil ich ganz viele Dinge einfach noch nicht wusste. Also das heißt, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das sogenannte Lehrgeld, ja, mit H, also die Lehre, die ich ins Geld stecken musste, bekommen oder beziehungsweise die Lehre bekommen für das Geld, was ich bezahlt habe. Und der Preis war aber total fair. So, und das ist mir damals dann auch wieder über meine Mentoren und über mein Umfeld bewusst geworden, dass ich eine relativ, also mir ist ja nichts passiert im Sinne von, also ich war ja einfach nur quasi wieder auf Null. Also das war völlig in Ordnung. Und das war so das Hauptding, was ich mitgenommen habe. Und was ich dort als vielleicht Wichtigstes noch mitgenommen habe, ist, dass quasi, wenn du auf Null bist, dann weißt du, das ist nicht schlimm, auf Null zu sein. Das heißt, wenn du wieder startest, oder in meinem Fall war es zumindest so, wo ich wieder gestartet bin, habe ich gelernt, okay, also jetzt auf Null, bei meinem Kumpel auf der Couch pennen und da irgendwie mit dem Bierchen trinken und ans Rheinufer gehen, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, und da habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt jetzt was Neues, weil, wie der Kölsche sagen würde, entweder klappt oder klappt zusammen. So, und jetzt das Erste ist jetzt zusammengeklappt und vielleicht klappt ja das Nächste, ja. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt glücklicherweise schon auch die Idee zu Plug and Study in meinem Kopf, beziehungsweise sogar in meinem Notizheft gehabt, von dem, der sie mir damals offenbart hat, und habe mir gedacht, so meine Cleverness und mein Unternehmergeist, der ist mir jetzt nicht genommen worden. So, und dann habe ich gesagt, alles klar, Krone richten, Mund abputzen und weiter geht's. Das war tatsächlich so. Also da, ich sag jetzt mal, lass es 3 Tage gewesen sein, wo ich gedacht habe, scheiße, ist jetzt hier irgendwie alles weg. Und dann aber gedacht habe, ey, come on, weiter geht's, fertig.
Und so ein Gedanke wie, wovor wir ja auch, du hast eben den Abschnitt über die Angst vorgelesen, wovor wir, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, auch ja immer ganz gerne Angst haben, ist, oh, was sagen denn jetzt die anderen? Was denken denn jetzt die anderen?
Naja, aber in dem Moment, wo das stirbt. Das ist ja nur das Ego, was zu einem spricht, das sagt, hey, was sagt denn jetzt der Nachbar? Und ich habe sehr gut gelernt, mein Ego zu verbrennen und auch zu töten und kann wirklich das auch jedem nur ans Herz legen, weil wenn das nicht mehr in deinem Kopf mit dir spricht, dann ist dir das auch völlig egal. Also dann gibt's so eine Gleichgültigkeit, ja, weil es hat immer noch die Gültigkeit und es ist gleich, ja, was irgendwer dann sagt, denkt oder macht, dass viele fassen das dann als egozentrisches Denken auf und ich sage aber, das ist einfach Selbstliebe und auch ein gesunder Einstellung zu sagen, der Einzige, dem ich am Ende des Tages für irgendwas Rechtsstellung und Rechenschaft schuldig bin in diesem Leben, das bin in erster Linie ich selbst und dem Universum / Gott, sonst niemanden.
Wie verbrenne ich mein Ego?
Ego verbrennen, da gibt es, glaube ich, kein Rezept, wo man jetzt irgendwie sagt, komm, ich mache jetzt mal 3-mal Yoga, 4-mal Meditation und 5-mal irgendwas. Und das sage ich auch immer allen Leuten, die mich zu meinem Buch befragen. Ne? Da geht es jetzt nicht darum, dass das eine Anleitung ist, um das vorwegzunehmen, weil du gerade gesagt hast, das nachzumachen. Das würde ich nämlich an der Stelle nochmal kurz dementieren, weil es ist einfach eine gute Geschichte und es soll inspirieren und der Leser soll eigene Stufen und eigene Schritte machen und nicht irgendwelche Schritte nachmachen, weil dann hinterlässt er keine Spuren, sondern geht nur durch die Spuren anderer. Ego zu verbrennen oder Ego zu töten ist mir auch, also ich bin immer noch in dem Prozess und vielleicht hält er auch an, bis ich sterbe, ich weiß es nicht. Ist aber einfach viel in Demut zu leben und zu sagen und sich selbst, ja, aus der Liebe heraus zu agieren, nicht mehr aus der Angst, weil das Ego spricht ja nur aus der Angst. Das Ego hat ja Angst, dass es nicht mehr gefüttert wird. Und die Liebe ist halt das Einzige, was irgendwo dagegen, und das Vertrauen natürlich, was ja Schrägstrich Liebe ist, was dagegen hält. Und je mehr jetzt als Zuhörer oder auch als Leser, je mehr verstanden wird, also vom Verstand, von der geistigen Ebene, dass ja einfach die Liebe das ist, was am Ende des Tages zählt und nicht das, was der Verstand macht. Deswegen, manche verstehen das ja auch und sagen, okay, hätte ich da mal auf mein Bauchgefühl gehört. Ja? So ein gutes Beispiel vielleicht. Das stirbt dann einfach immer mehr, weil je mehr wir mit uns selbst bei uns sind, desto weniger benötigen wir auch die Meinung und das Ansehen und so weiter der anderen. Ja, und ich glaube, das kann man durch tägliche Übungen, durch Achtsamkeit, durch Meditation, muss auch gar nicht lange sein, durch Gedankenaufschreibungen, durch Dankbarkeitsübungen definitiv näher fühlen und finden, ja.
Stichwort Dankbarkeit. Du hast in Übersee einen Moment erlebt. Also die Hörer merken, wir springen durch deine bunte Biografie. Aber das lässt sich bei dir auch gar nicht anders machen, sonst würde man jetzt 7,5 Stunden sich unterhalten. Ich blätter ein wenig weiter und greife das Stichwort Dankbarkeit auf, denn da warst du, glaube ich, ganz schön dankbar.
War ich oft. Ich bin gespannt, was du dir rausgesucht hast. Ja, ja, okay. Es war dunkel. Die Hälfte der Straßenlaternen war ausgefallen. Aus den Gullideckeln stieg Dampf aus. An den Straßenecken saßen Junkies und Alkoholiker, die ihre Schnapsflaschen in braunen Tüten versteckten. Ein Kerl setzte sich sogar vor meinen Augen eine Spritze. Ein anderer rauchte Crack. Das war so gar nicht das Bild, das ich von San Francisco im Kopf hatte. Wo waren denn die Blumenkinder, die Gitarren spielend auf den Wiesen saßen? Wo waren all die Startup-Gründer, die Nerds und die Coworking Spaces? Aber ich hatte gar nicht viel Zeit, mir darüber große Gedanken zu machen. Ich suchte die Adresse von meiner Übernachtungsmöglichkeit und fand sie in einer kleinen Seitenstraße. Ich klingelte bei Fong.
Fong. Vorname, Nachname?
Fong ist der Nachname, ja.
Der Nachname. Frau Fong. Erzähl uns bitte von Frau Fong.
Ja, also Frau Fong, das war meine Übernachtungsmöglichkeit, weil ich bin nach San Francisco, irgendwann kam das in meinen Kopf rein, ich möchte unbedingt dahin und wenig später war ich dann auch da und ich hatte aber noch keine Wohnung und gar nichts und habe auf einem Portal, das heißt Couchsurfing, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, habe ich Frau Fong angeschrieben, ob ich bei ihr schlafen könnte und bin dann dort in einer echt wirklich miesen Gegend von San Francisco und ich kannte mich ja auch nicht aus, vom Flughafen rüber und es war wie gesagt schon abends und habe dann dort geklingelt und habe in einer ganz, ganz, ganz kleinen Wohnung, bin ich wunderschön bewirtet worden. Also da war mein Bett gemacht in der Mitte der Wohnung und ihr Bett stand im selben Zimmer, es waren vielleicht 20 Quadratmeter mit WC und Küche und Handtücher waren da, ein bisschen Shampoo und und das hat sie halt einfach gemacht, um etwas zu geben, weil bei Couchsurfing ist es so, dass es nichts kostet, also es kostet ein Lächeln und Dankbarkeit und das war's und das war einer von hunderttausenden Begegnungen in meinem Leben, wo mir die Dankbarkeit dann wirklich aber auch bewusst geworden ist. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, definitiv. Ja.
Was hast du Konkretes, oder hat, also man spürt schon raus, wenn man es liest, dass sich das beeindruckt hat. Du schreibst auch davon, dass du das übertragen willst auf eins deiner Unternehmen, ne, das Gründerpokern, was ja eine Veranstaltung ist, wo es auch darum geht, Gastgeber zu sein. Was hast du Konkretes da mitgenommen aus dieser Erfahrung?
Naja, ich habe da schon immer mehr auch mein Ego verbrannt, was zu mir gesagt hat, was auf der Schulter saß und sagt, was wollen die Leute denn von dir im Gegenzug? Und da ist mir einmal mehr klar geworden, dass auch unsere Welt in dem Einklang nur im Einklang sein kann, wenn mehr Menschen bereit sind zu geben, ohne etwas dafür zu erwarten. Und das geht halt eben nur auf dieser bedingungslosen Ebene. Und das habe ich das war einer der Punkte, wo ich es halt nochmal stark vor Augen geführt bekommen habe, dass jemand einfach mir dort seinen Schlafplatz gibt, den ich noch nie gesehen habe und auch nie wieder gesehen habe. und mir das Vertrauen entgegengebracht hat. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ja.
Ich habe das Gründerpokern angesprochen. Das ist eine, kennen vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer. Das ist eine Netzwerkveranstaltung für Gründer. Gibt es in mehreren deutschen Städten. Es wird gepokert, sich gut kennengelernt und ist eine super Netzwerkveranstaltung. Da wird ja Geld bezahlt.
Ja.
Das ist nicht viel, aber es wird Geld bezahlt.
Genau, ja.
So. Und hast du mal Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt diese Attitüde, ich gebe und ich gebe auch im Zweifel mehr, als ich nehme, übertragen auf dieses Business, auf das Gründerpokern, und hast aber die Erfahrung gemacht, dass jemand dann doch mit einer zu hohen Erwartung kommt, weil er ja Geld bezahlt hat und oder nicht zufrieden ist? Und gab es so eine Situation mal?
Nee, eigentlich nicht. Also beim Gründerpokern ist es so, dass ich betreibe das ja mit dem Philipp zusammen jetzt seit 10 Jahren schon, und wir haben zig Events gemacht in verschiedenen Städten. Und den Gründern, die kommen, oder den Gründungsinteressierten, kommen ja auch ein paar, die gründungsinteressiert sind, denen ist schon klar, dass sie dort, ich sag jetzt mal, mit 60 Euro netto und dafür frei essen, frei trinken und auch noch Preise gewinnen können, im Vergleich zu anderen Netzwerkveranstaltungen, dass da jetzt kein großer Profit mitgemacht wird. Das ist den Leuten schon klar, weil wenn sie jetzt irgendwo zu Bits and Bretzels gehen und Hunderte oder 1.000 Euro bezahlen, dann sehen sie zwar im Zweifel mehr Menschen und haben vielleicht irgendwelche Speaker, die sie sich aber auch alle im Internet anschauen können, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Das sind auch Partner von uns, also auch an der Stelle Bits and Bretzels, super Veranstaltung. Gibt auch immer eine Poker-Sektion, die wir machen. Nein. doch, es ist schon oft vorgekommen, dass sich Leute explizit einfach für das Event bei mir bedankt haben und gesagt haben, geil, dass du da die Energie, die Zeit und so weiter reinsteckst, und jeder, der so ein bisschen Dreisatz beherrscht, der wird verstehen, dass wir damit keine großen Gewinne machen. Ist aber auch überhaupt nicht unsere Intention und auch nicht meine, nie gewesen, weil auch dort ist es so, das macht mir einfach total Spaß, und da, ich habe so tolle Leute darüber kennengelernt und von Leuten auch mitbekommen, die so tolle wiederum kennengelernt haben, dass ich einfach sage, ja, das ist ein kleiner Teil meines Gebens irgendwo, ja.
Ja, was ich herausfinden möchte oder was mich beschäftigt, ist die Frage, wie verträgt sich dieses ich gebe gerne mit Geld verdienen?
Ich glaube, viele kennen den Unterschied nicht so ganz, dass, wie sage ich es am besten, ich finde gerade die richtigen Worte dafür nicht. Geld kommt aus meiner Perspektive von allein. Wenn du Geld für die Leistung verlangen, ist immer definitiv richtig. Ja, es wird irgendwie eine Arbeit gebracht und dafür ist eine Leistung erfolgt, und dann kann der Geldfluss auch irgendwo kommen, ja, und es muss auch schon irgendwo alles die Waage halten, sich also im Gleichgewicht sein, weil sonst verhungerst du ja irgendwann, wenn du nichts mehr nimmst, ja. Ich glaube aber, dass es halt oft an der Stelle ist, und es soll jetzt auch keine Selbstbeweihung sein an der Stelle, aber ich habe sehr oft Leuten, wo ich wusste, dass die jetzt gerade entweder finanziellen Schwierigkeiten waren oder vielleicht noch gerade erst ganz am Anfang einer Gründung waren, auch einfach das Ticket geschenkt von mir aus. Ja, wo ich gesagt habe, hey, ich finde es halt einfach schön, wenn ich dir die Möglichkeit dazu geben kann. Ne? Und ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, so dass halt die Waage dann irgendwo ja gehalten wird, ja, und wirklich dann geguckt wird, was kann ich denn für meinen Gegenüber denn überhaupt tun? Ja, ist das was ich tun kann? Und ja, dann wird auch wieder was zurückfließen, wie das dann halt hinterher ist, ob das dann in monetärer Form ist oder nicht. Sei jetzt mal dahingestellt, aber es kommt eh alles immer zurück. Von daher, ja.
Was rätst du Menschen, die Schwierigkeit haben, ihre Leistung in Geld zu beziffern und das dann auch zu verlangen und zu vertreten?
Boah, da gibt's ganz viele von. Und die Frage, die ist mir schon sehr oft begegnet. Also ich bin der Auffassung, jeder Mensch bekommt immer grundsätzlich genau das, was er braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Er bekommt immer genau auch das, was er will. Ja. Es gibt so einen schönen Spruch im Englischen, der heißt, kommt glaube ich aus dem Buddhistischen, choose what you get, you always got what you chose. Ja, also choose what you get, you always got what you chose. Mhm. Und als Hörer kann man jetzt mal vielleicht auf sein Leben mal zurückdenken, und es ist tatsächlich so, dass eigentlich wir immer genau das irgendwie bekommen, was wir auch, ja, bekommen sollen, ja? Sage ich jetzt mal. Das ist zwar natürlich jetzt auch recht vielleicht esoterisch und vielleicht dem einen oder anderen zu spirituell, aber dort einfach mal das Leben retrospektivisch betrachten und irgendwie hat es keinem wahrscheinlich irgendwo mal richtig an was gemangelt und es ist immer genau das gekommen, was kommen sollte. Ja? Von daher, aber um deine Frage zu beantworten, ich kann sie nicht beantworten, weil ich kenne Menschen, die ihr Geld rein aus dem Bauch heraus von anderen nehmen für Leistungen. Also ich kenne auch sogar einen Anwalt, der das so tut, der sagt, ich möchte einfach für die Beratung x Prozent von deinem Netto haben und wenn das dann hoch ist, dann ist es hoch und wenn es niedrig ist, ist es niedrig. Ja? Aber das, glaube ich, muss jeder am Ende des Tages für sich selbst entscheiden. Wichtig ist aber natürlich, den Selbstwert zu haben und zu verstehen und zu sagen, wenn es eine Leistung ist, die erbracht wird für jemanden, die dann auch eben dementsprechend zu vergüten ist. Ja.
Genau, also ich meine, das ist ja so, ist ein bisschen ungeplant, dass ich da so in dieses Thema reingehe, aber das lässt sich ja immer so leicht sagen. Ja, man muss eine Leistung festlegen, man muss auch vertreten. Die Angst, die dann ja auch immer mitschwingt, ist, aber was, wenn ich den Auftrag jetzt nicht bekomme? Ich mache ihn ein bisschen günstiger, damit ich ihn bekomme.
Ja, also ich glaube, dieses günstiger, also was ich überhaupt nicht mag mit Menschen, wo ich auch nie zusammenarbeite, sind irgendwelche Rabattleute. Ich brauche keine Rabatte, ich will auch keine. Das hat aber nichts mit finanziellem Wohlstand zu tun, sondern der Preis ist einfach der Preis. Das klingt vielleicht jetzt auch schwer zu verstehen, aber das ist so meine Perspektive auf die Dinge. Wenn ich sage, das kostet so und so viel, dann kostet es einfach so und so viel. Und die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich nicht verhandle. Weil ich bin nicht auf dem Bazar hier, sondern ich bin ganz normal jetzt gerade in einem deutschen Büro. Und wenn einer sagt, ich brauche das und das von dir, dann kann ich sagen, ja, das kostet 1.000 Euro. Und er sagt, ich krieg's beim Nachbarn für 800. Dann sage ich, dann wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Nachbarn und klingel da. Ja, weil das hat sehr, sehr viel aus meiner Perspektive mit Authentizität zu tun. Und auch die Marken, die wirklich Einfluss haben und wirklich stark sind, die geben nie Rabatte. Also es wird nie vorkommen, hoffe ich jetzt mal, dass, ich sage jetzt mal, eine Marke wie Louis Vuitton irgendwo Nachlass geben wird oder Ferrari. Das passiert einfach nicht, weil die Marken sind so stark und entweder du kannst es dir leisten oder halt eben nicht. Und so sehe ich das auch in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ja, ich sage grundsätzlich jedem, sich immer an den Besten zu orientieren, und nicht an den günstigsten. Immer. Ich suche mir immer die Besten aus, weil ich habe es bei Anwälten, bei Steuerberatern, bei Coaches überall schon gelernt in meinem Leben, dass wer günstig kauft, kauft einfach nur mal doppelt oder dreifach oder fünffach. Das ist einfach so. Weil wenn du einen perfekten Anwalt hast, der kostet halt 500 Euro die Stunde, jetzt werden manche wahrscheinlich gerade vom Stuhl fallen, ja, das ist so, aber der weiß dann auch 100% genau, was er tut, weil er kann nämlich sonst nur diese 500 Euro einmal abrechnen und danach nie wieder. Wenn er aber schnell, effizient und perfekt ist, hey, dann soll er doch auch die 500 Euro bekommen. Und so sehe ich das halt auch als für jeden Zuhörer, der sich vor die Frage stellt, was bin ich denn wert, zu sagen, okay, ich möchte Summe X für Leistung Y haben. Und dann werden das auch die Leute bezahlen. Und ich glaube, was wir vergessen, dass wir Menschen so sensible Wesen sind, die das sofort spüren, wenn bei dem anderen irgendwas nicht stimmt und dann sich das vielleicht sogar unbewusst komplett zunutze machen, um irgendwo Preise zu drücken oder was auch immer. Also ich ziehe das bei mir für meinen Teil immer komplett durch und es ist sicherlich manchmal schwer, oder was heißt schwer, es ist mit Überwindung verbunden, aber zieh das immer durch, ja.
Was du auch durchgezogen hast, ist dein nächster Aufenthalt in Amerika. Ich glaube, es war dann der zweite. Es ging nach San Jose, es war, glaube ich, dann das Auslandssemester. Du hast, bevor du das Studium in Köln abgebrochen hast, in Köln BWL, VWL?
BWL. Genau, ich habe VWL begonnen und dann auf BWL umgeschrieben, ja.
Und also wer vor allem unsere erste Podcast-Folge kennt, der hat keinen Zweifel daran, dass mir hier ein echter Andersmacher gegenüber sitzt. Und ich möchte aber einfach eine exemplarische, weil ich musste lachen, als ich es gelesen habe.
Obwohl du mich kennst.
Obwohl ich dich kenne. Ich will eine Sache herausgreifen. Also du bist in San Jose und du suchst eine Wohnung und du wunderst dich darüber, nachdem du am schwarzen Brett die ersten Immobilien oder die ersten Vermieter angerufen hast, dass das jetzt gar nicht so einfach ist. Du solltest zu irgendeinem Bewerbercasting und sowas. Und
genau.
Hat sich Max gedacht, Bewerbercasting, was ist das denn? Und du sagst eine ganz entscheidende Sache. Ich lese mal kurz vor.
Ja.
Nach einer Stunde hatte ich genug. Mensch Max, was machst du da eigentlich? WG-Casting, schriftliche Bewerbungen, du bist doch mittlerweile selbst in der Immobilienbranche unterwegs. Du weißt es doch eigentlich viel besser, sagte ich mir. Und dann wurde mir klar, dass ich den Spieß einfach umdrehen musste. Dass ich mir selbst eine große Wohnung suchen und mehr andere Leute reinholen musste. Wie ich es schon in Köln gemacht habe. Mach doch nicht das, was alle machen. Mach das, was du gelernt hast, sprach ich mir selbst Mut zu. Was machst du dann? Ja. Du suchst dir eine größere Wohnung, die kostet $1,500.
Jo.
Und du findest zwei Untermieter und die zahlen jeweils, und das waren alles faire Preise. Mhm. Also nicht die, also die 1500 waren auch fairer Preis. Das hatte nur seine Gründe, warum die Wohnung 1500 Dollar war.
Die sind auch lustig.
Und es kamen zwei Untermieter und die zahlen jeweils $750. Das heißt, Max zahlt $0 Miete. Und Max ringt ein wenig damit. Ich habe die Aussage mir aufgeschrieben. Ich rang mit mir selbst. War diese Aktion unfair oder waren die anderen einfach nicht clever genug?
Ja.
Wie hast du dich entschieden?
Ich habe mich entschieden, oder was heißt, ich habe mich entschieden? Ich habe gedacht, ich hätte mich entschieden. Ich habe mich entschieden, diese 750 Euro pro Person zu nehmen. Ich habe ganz normal den Aushang gemacht und es haben sich auch schnell Leute gemeldet. Ja, und das war auch so der durchschnittliche Preis. Es hat sich so alles so zwischen 700 und $1,000 bewegt für WG-Zimmer. Und deswegen habe ich da auch dann keine Bauchschmerzen gehabt. Aber das Leben hat mir dann nochmal kurz gezeigt, dass es doch nicht so leicht läuft. Und zwar hat die Vermieterin dann den Preis nochmal gesagt. Liest du, dann hast du auch gelesen. Und dann haben wir uns aber geeinigt. Ja, das muss man dann nochmal im Detail durchlesen. Ist auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Und es war trotzdem so am Ende des Tages, dass ich recht wenig gezahlt habe und da einfach sage, ja gut, das ist halt eben das anders machen und halt eben meine Leistung ist halt in dem Fall dann, ja klar, ich suche die Wohnung und kümmere mich darum und hole andere rein. Also das ist das, was dann halt eben andere diesen Schritt dann halt eben nicht gehen, zumindest genau in diesem Moment. Und das zieht sich eigentlich auch so wie so ein roter Faden durch mein Leben, dass ja, halt bei ganz vielen Aktionen Menschen halt eben nicht ihre eigenen Fußstapfen, sondern lieber in Fremde so ein bisschen hinterherlaufen und reintreten. Und klar, das spiegelt sich dann auch eben das ein oder andere Mal in Geld wieder, ja.
Fußstapfen ist ein gutes Stichwort, um meinen Übergang zu bekommen. Also wir waren auf Fidschi, wir waren mal kurz in Shanghai, dann waren wir in San Francisco, jetzt waren wir gerade in San Jose und jetzt geht's ab auf den Kilimanjaro.
Ja.
Du warst, also wenn ich gefragt werden würde, Aaron, nenn mir mal so ein paar Menschen aus deinem Umfeld, die richtig viel Sport machen, da würdest du jetzt nicht dazu.
Nee, bestimmt nicht. Nee.
So, ich meine aber mal gehört zu haben, man sollte doch ein bisschen Sport machen, um auf dem Kilimanjaro zu steigen.
Ja.
Du hast es trotzdem gemacht.
Ja, man hat mir als Kind, also das vorwegzunehmen, man hat mir als Kind auch in der Schule gesagt, man sollte BWL studieren, um eine Firma zu gründen. Um das vorwegzunehmen. Nein. Aber es ist tatsächlich so.
Dass, aber das passt, das stimmt.
Das hat also, man mir auch gesagt. Ja? Das wurde mir als Kind in der Schule wirklich im Gymnasium gesagt, dass BWL-Studium die Voraussetzung ist, um Unternehmer zu werden. Also um sich selbstständig zu machen. Also hat mir halt ein Lehrer, ein Beamter erzählt. Ich weiß auch nicht, warum ich ihm zugehört habe, aber ja.
Ja, und also lustigerweise musstest du dann ja in deinem Studium feststellen, dass deine ganzen Kommilitonen null Interesse daran hatten, eine Firma zu gründen.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das war überhaupt keiner in meinem Umfeld, also in meinem Kölner Uni-Umfeld hat auch meines Wissens nach mit den ganz wenigen, mit denen ich Kontakt gehalten habe oder irgendwie das mal mitbekommen habe, hat auch niemand eine Firma gemacht. Die sind alle im Rädchen rein morgens um 8 und gehen abends um 8 wieder raus und ja, kriegen dann netto ihre 20 Euro die Stunde, was dann halt hinterher irgendwie 70.000 Euro Jahresgehalt widerspiegelt und glauben, dass das halt deren Erfüllung ist. Aber ist auch völlig in Ordnung. Die werden auch irgendwann alle wach werden, spätestens jetzt in der Krise. Also, ja.
Die Krise lassen wir nochmal außen vor. Wir gucken, ob wir darauf noch zurückkommen. Ich würde jetzt aber eher mal von Krise zu Kilimanjaro.
Gerne.
Seite 207, es fängt auf Seite 206 an. Und wir gehen jetzt mal einfach direkt an den Berg, direkt okay. In Medias Res.
Gut. Ich versuchte, mich am nächsten Tag noch stärker auf das meditative Wandern zu konzentrieren. Ich achtete genau auf meine Atmung. Ich ging Schritt für Schritt. Und es funktionierte. Mein Gesundheitszustand besserte sich. Ich kam gut mit der Methode zurecht. Vielleicht auch, weil sie ein wenig mein Leben spiegelte. Auch in meinem Leben schaute ich nicht ständig auf das große Ganze, sondern ging Schritt für Schritt voran. Wie bei meiner Vier-Stunden-Woche. Ich wuchs Wohnung für Wohnung, Schritt für Schritt. Gelernt hatte ich das schon als Kind von Michael Ende. In Momo beschreibt Beppo, der Straßenkehrer, seine Aufgabe ganz ähnlich. Er sieht immer nur den nächsten Besenstrich, nicht die gesamte Straße, weil ihn das sonst überfordern würde. Ich begriff jetzt, dieses Bild war wie eine Metapher meines ganzen Lebens. In der nächsten Nacht lag ich im Zelt und musste weinen bei dem Gedanken an diese Geschichte und wie meine Mutter sie mir als Kind vorgelesen hatte.
Fand ich ein schönes Bild, dieses Schritt für Schritt. Und wie verträgt sich deiner Erfahrung nach diese Schritt für Schritt, Besenstrich für Besenstrich Mentalität mit der doch irgendwo notwendigen Strahlkraft einer Vision im Leben? Du musst wissen, wohin die Reise geht. Wie passt das zusammen für dich?
Ja, im Rückblicken gar nicht, weil es gibt, also willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Ja, das habe ich mehr als einmal im Leben festgestellt und er hat sehr oft laut gelacht, wenn ich irgendwelche großen Visionen gesponnen habe. Also ich sag mal so, die Ziele, die wir haben, die setzen eine Handlung in Gang und da, wo wir dann glauben, drauf zuzulaufen, wenn wir nicht im Präsenten sind, also im präsenten Moment, dann, das wird uns relativ schnell klar, dass alles anders kommt als, ich sag jetzt mal, geplant. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben waren alle bei mir nicht geplant. Keiner davon. Auch keine Kilimanjaro-Besteigung. Schreibe ich auch in dem Buch, wie es dazu gekommen ist. Das habe ich nicht geplant. Ich bin da nicht hingeflogen, habe gesagt, ich gehe jetzt auf den Berg rauf. Was nicht bedeutet, dass das nicht geplant und durchgezogen werden kann. Um aber auf diese Besenstrich-für-Besenstrich-Sache zurückzukommen, da geht es eigentlich in dieser Metapher um zwei Dinge. Das eine ist sozusagen, wenn eine größere Aufgabe bevorsteht, die mich oft überfordert hat, zu sagen, ich mache es einfach Schritt für Schritt. Ja, und diese große Aufgabe war jetzt in diesem Fall, auf diesen großen Kilimandscharo-Berg hochzusteigen. Und dann hilft es wirklich immens, einfach im Präsenz zu sein und zu sagen, Schritt für Schritt. Und danach kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und das geht halt eben hinüber in so ein sogenanntes meditatives Laufen. Da ist sozusagen der Kopf irgendwann so leer und ist ein ganz, ganz toller Zustand, den ich sonst nur aus einer Meditation kenne, dass sozusagen wirklich es einfach eine völlige Leere im Kopf herrscht und gleichzeitig diese völlige Präsenz in der Motion, in der Bewegung ist und die Natur, also es ist quasi wie eine Verschmelzung mit seinem Umfeld. Und wo ich halt eben dann abends in dem Zelt lag, musste ich dann noch dran denken, so wie mir das halt als Kind auch so in Erinnerung geblieben ist, dieses, ne, mach's Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug, Besenstrich für Besenstrich. Und als Unternehmer ist das ja genauso, ne? Rom wird nicht an einem Tag erbaut, sagt man ja so. Und so ist es auch bei Unternehmen, ja. Klar, die Vision, irgendwas aufzubauen, zu machen und zu tun, ist schön und gut, aber im Präsenz kannst du nur Schritt für Schritt machen. Das geht nicht anders. Du kannst nicht Level überspringen. Das funktioniert nicht. Und tun aber viele, weil sehr viele Menschen leben in ihrem Geist nur in der Zukunft und klagen über die Vergangenheit, ja, aber sind nicht im Präsenz. Und das ist eine ganz große, aus meiner Sicht, Gefahr, um halt wirklich das Ego zum Schweigen zu bringen, aber natürlich auch, um eben Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu erlangen, weil das geht alles nur im Präsenz.
Ja, also ich kaue noch auf diesem Bild des Kilimanjaros herum. Ich finde das eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle, diese Schritt-für-Schritt-Mentalität und im Hier und Jetzt sich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Gleichwohl weiß ich ja, wo ich hin will. Ich will auf den Kilimanjaro. Und ich habe ein sehr konkretes Bild davon, eine sehr klare Vision, könnte man ja sagen. Ich will früher oder später auf diesem Berg stehen, auf dem höchsten Berg Afrikas. Und das ist ja kein Plan, ne? Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden in Vision und Plan.
Ja, wobei auch dort mir eine Sache ganz bewusst geworden ist. Ich glaube, die habe ich in dem Buch gar nicht so konkret beschrieben. Wo ich oben auf diesem erreichten, in Anführungsstrichen, Ziel war, ist mir noch mal mehr denn je bewusst geworden, dass der Weg das Ziel ist. Ne, diesen Spruch haben wir alle schon mal gehört. Ja. Aber wir wissen es ja auch, wir fahren ja nicht Ski, um wieder am Lift zu stehen. Ne? Also du hast ja Spaß daran, an der Sache als solches. Weil das andere ist nur wieder eine Ego-Befriedigung, was wir daraus sehen können, dass ich dir jetzt mit Stolz erzählen kann, dass ich das gemacht habe. Mhm. Weil es jetzt in der Vergangenheit ist. Ja? Und es ist auch, hat auch seine Daseinsberechtigung. Ist auch okay, wenn ich das halt mit Freude und nicht mit Hochmut beziehungsweise mit Arroganz erzähle. Und ja, also das ist mir dort nochmal ganz tief so ins Bewusstsein gekommen, dass einfach diese 8 Tage und 80 Kilometer da hoch, das war halt das eigentliche Ziel, ne? Also das ist halt eben dieser Moment, dieser Schritt für Schritt und und ich finde, je mehr ich gelernt habe, in diesem Moment zu leben und zu weilen, umso besser wurden die Momente auch, umso besser wurde auch das, was ich irgendwie gemacht, getan, geleistet, wie auch immer habe. Ja. Hm.
Bei der überschaubaren Anzahl an Fotos, die du so am Start hast, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr hoch, dass das Folgenbild dein Bild vom Killi
gerne wird. Ja, das ist gut. Das ist
ich
gut.
Glaube, dass
ist auch wirklich eine lustige Geschichte. Also liest, glaube ich, im Buch auch gut, weil ich bin da so spontan reingerutscht und das ist echt witzig. Also das war, wir mussten uns ja für viele Geschichten oder wir mussten uns ja für Geschichten entscheiden jetzt bei dem Buch, auch mit dem Verlag. Und das war aber tatsächlich eine Sache, die von Anfang an klar war, die
das glaub ich.
Rein. Ohne. War sogar, glaube ich, von denen, die mitentschieden haben, auf D1 gewotet. Ja.
Das glaube ich. Also Ich kenne dich jetzt ja und ich habe es dir ja direkt auch gesagt, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, das ist einfach, das lässt sich so leicht lesen, weil es halt voller Geschichten ist. Und die Geschichten sind nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern die Geschichten haben auch immer noch irgendwie, die haben was zu bieten, die haben einen gewissen Tiefgang. Und eine Geschichte, die wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit erzählen können, soll ja nicht redundant sein, aber vielleicht können wir da kurz eintauchen. Und eine Geschichte, die einfach so dein Leben für mich und auch deine Person am besten auf den Punkt bringt, ist einfach die Story rund um Boris Becker. Hm. Und vielleicht macht es Sinn, dass wir ja in aller Kürze, auch wenn das total blöd ist, sowas in Kürze zu erzählen, dass du einmal kurz schilderst, wie hast du Boris Becker kennengelernt?
Boris Becker habe ich kennengelernt 2012. Das war an der Endzeit meines Studiums in Anführungsstrichen in San Jose. Und zwar ist es darüber gekommen, ich bin ja dann der Manager von Pius Heinz geworden. Ist auch wieder eine recht amüsante Geschichte, sicherlich zu lesen. Und habe mich dann dort um diverse Auftritte gekümmert. Und
also Pius Heinz vielleicht der Vollständigkeit. Also
genau, der Pokerweltmeister 2011. Der hat damals 8,7 Millionen gewonnen mit 22 Jahren. Und was fällig war und mir zugefallen ist, also der Zufall hat es dann so gemacht, dass wir zusammengekommen sind. Und ich habe Boris Becker das erste Mal kennengelernt in Prag, in einer Hotellobby im Hilton, als regelrechter Fan von Pius, also mit ganz großen Begeisterung Pius entgegengetreten. Und es hat sich tatsächlich, dadurch, dass wir öfter was wegen eines gemeinsamen Sponsors zu tun hatten, hat sich wirklich auch eine Freundschaft dann damals daraus entwickelt, die halt eben auch dazu geführt hat, dass wir zusammen auf den Bahamas gewesen sind und wir ihn auch tatsächlich zweimal in London privat bei ihm besucht haben. Und das war eine ganz besondere Erfahrung, weil ich sowohl von Boris als auch von Pius auch sehr, sehr viel lernen konnte und vielleicht auch das eine oder andere dann zurückgeben konnte, ja.
Ich will jetzt gar nicht so darauf eingehen, ja, wie ist Boris Becker wirklich? So, das ist ehrlich gesagt gar nicht so mein Ansinn. Was ich total faszinierend daran finde, ist, dass ich mal kurz so meine Sicht auf deine Geschichten schildere, wie das zustande gekommen ist überhaupt. Also, wie hast du Boris Becker kennengelernt? Du hast es gerade gesagt, du hast Pius Heinz gemanagt. Pius Heinz richtig. Hast du kennengelernt, weil ein gewisser Johannes Strassmann, der
mittlerweile leider verstorben ist.
Leider verstorben ist, ist der Pokerspieler, der in wo? Slowenien, Slowakei irgendwo.
Slowenien im Fluss tot gefunden worden ist, ja.
Ganz merkwürdige Geschichte auch. Auf jeden Fall hat er dir damals Pius Heinz vorgestellt. warum hat Johannes Strassmann die Pius Heinz, also wie kommt Johannes Strassmann überhaupt an dich? Weil er beim Gründerpokern war, einer deiner Unternehmen, und er war bei einer Veranstaltung in München.
Die Felix Haas von Bits and Bretzels damals initiiert hat, dass wir endlich nach München kommen, ja.
Okay, ja, okay, das kann ich ja nicht so einordnen. Auf jeden Fall, Johannes Strassmann zu der Zeit, ein Pokerprofi, ein Pokerstar,
ja,
die jetzt nicht so standardmäßig auf so eine Veranstaltung wahrscheinlich gehen würden oder zumindest zu dem Zeitpunkt, so dass du dir im Vorhinein dieser Veranstaltung überlegt hast, ich will mal hier ein paar bekannte Leute hin, ich schreibe einfach mal so ein paar Stars an, und genau, du hast einfach einen dieser Stars, unter anderem halt Johannes Strassmann, angeschrieben, und der ist dann auch einfach gekommen.
Genau, richtig. Der ist einfach gekommen, hat einfach Eintritt bezahlt und war da.
So, das ist die Abfolge, wie du Boris Becker kennengelernt hast.
Ja.
Und das Faszinierende daran finde ich, ich habe zur 100. Folge meines Podcasts einen Artikel geschrieben, worin ich erzähle, warum meine 100. Folge eigentlich meine erste Folge ist, nur ich mich nie getraut habe, sie zu veröffentlichen. Ja. Schöne Grüße an Volker.
An der Stelle.
An Volker von Corbière. Und ich möchte einen kurzen Absatz daraus vorlesen, weil ich finde, das fasst für mich einfach, so wie ich dein Buch gelesen habe, meine Stimmung gut zusammen. Also das ist ein Absatz aus dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe auf LinkedIn. Anders machen heißt vor allem anfangen. Wenn du das nächste Mal Angst davor hast, was andere denken könnten, kannst du beruhigt sein. Den anderen geht es genauso. Also schreib die erste Seite, mal das erste Bild, sing das erste Lied, dreh das erste Video, nimm die erste Podcast-Folge auf, fotografier den ersten Menschen, spiel die ersten Noten, führ das erste Telefonat, schick die erste Mail, kontaktier den ersten Investor, stell dich das erste Mal auf die Bühne, geh zur ersten Trainingsstunde, buch deine erste Fortbildung, poste deinen ersten Beitrag und ja, lad deinen Schwarm zum ersten Dinner ein. Anders machen heißt vor allem anfangen. Und für mich ist das, für mich fasst das ganz gut so dieses, dein Buch zusammen, weil das ist so ein Aufruf zum Anfangen, zum Machen und vor allem zu diesem, zum Ja sagen.
Genau, einfach zum Ja zum Leben sagen. Morgens früh aufstehen und sagen, ja, hier bin ich.
Und dazu gehört es halt einfach, ich meine, es ist ja wirklich, man muss nicht studiert haben, man muss nicht besonders intelligent dafür sein, um Leute einzuladen für seine Veranstaltung.
Nee, also alle Geschäfte, die ich mache, würde ich jetzt keinen großen Intelligenzquotienten voraussetzen, dass das umgesetzt werden kann, was jetzt nicht eine Degradierung meines IQs sein soll. Aber nein, also die Dinge, die ich mache, die versteht jeder, dem ich sie erzähle.
Und das fasziniert mich. Weil es ist eigentlich, doofes Wort an der Stelle, es ist so leicht.
Es ist auch alles total leicht. Die Menschen machen es sich alle immer nur selber schwer. Es ist tatsächlich so. Die Menschen machen es sich alle selber schwer. Und das kommt einfach davon, dass sie ja zu viele Ängste haben, die alle unbegründet sind, leider. Aber dort gibt's, ja, ich glaube, dass der Weg für viele nur durch die Angst von der Angst wegführt, ja.
Also wenn uns jemand zuhört und den Bedarf nach einem Tritt in den Hintern hat, deswegen finde ich dieses Buch und die Art und Weise, wie du deine Geschichten erzählst, so mächtig. Es ist einfach, mach doch einfach.
Genau, das Schöne finde ich, jeder von uns hat das alles schon mal in sich gehabt. Also dieses innere Licht, das geht bei uns so mit 2 Jahren, also die ersten 2 Jahre, da werden wir bedingungslos geliebt durch unsere Eltern, und ab dem Zeitpunkt, wenn wir das Wörtchen mehr lernen, ne, das kommt ja so ungefähr, ja, als drittes, viertes Wort nach Mama und Papa, dann verändert sich was bei uns. Und dann kommt auf einmal, dass wir feststellen, es ist ein natürlicher Prozess, dass es auch die Liebe nicht mehr umsonst gibt, weil dann müssen wir vielleicht das eine Note schreiben, um eure, oder ihr müsst eine Note schreiben. Ich musste das zum Glück nie, weil meine Eltern da sich nicht für interessiert haben. Toi, toi, toi und Gott sei Dank. Aber es ist sozusagen so, dass es dann diese Liebe nicht mehr wirklich umsonst gibt. Und ich glaube, das ist das, was uns dann erstmal genommen wird, was sich dann halt eben auch in Selbstliebe, Selbstvertrauen und Ähnlichem widerspiegelt. Und wenn das aber zurückgefunden wird, also wenn das quasi wieder in uns reinkommt, dieses, ich nenne es mal Urvertrauen in alles, dann kann ja auch nichts mehr passieren, weil dann wird begriffen, dass das, was gerade passiert, passieren soll, und dann ist alles gut. dann ist einfach alles gut. Also dann gibt es keine wirklichen Barrieren, nenne ich sie jetzt mal, was dann auch wieder nicht bedeutet, dass man dann auf einmal von heute auf morgen super erfolgreich ist, was viele damit leider falsch assoziieren. Aber das macht das Leben sehr, sehr, sehr erträglich und sehr schön. Ja.
Und diesen Einblick gewährst du in diese Schönheit, die dann entstehen kann.
Definitiv.
Dafür bin ich dir dankbar. Was mir aber auch aufgefallen ist, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass du, obwohl du ein Ja-Sager bist, im positivsten Sinne, also ein Ja-Sager für Herausforderungen oder zu Herausforderungen, hast du über das Buch hinweg auch immer häufiger ganz gezielt Nein gesagt.
Ja.
Und zwar, vielleicht täusche ich mich, korrigiere mich bitte, richtig, aber ich lerne dich kennen, du bist in Shanghai und du laberst jeden Europäer an, nur weil er europäisch aussieht, und du versuchst Kontakte zu machen und veranstaltest eine Party und du bist der absolute Netzwerker, der auf Leute zugeht, und am Ende sitzt du auf einer Fidschi-Insel in einem schicken Resort und es kommt jemand auf dich zu und du liegst gerade in deiner Hängematte und genießt den Sonnenuntergang, und es kommt jemand auf dich zu, der scheinbar sehr unsensibel, die Situation nicht wirklich wahrnehmend, dich stört in deiner Ruhe und mit dir labert, und es gibt davon immer häufiger diese Momente, wo du sagst, oh nee, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock auf Menschen. Ist das so? Ist meine Beobachtung richtig?
Das ist definitiv so. Das hängt aber mehr damit zusammen, dass ich, wie gesagt, über die Jahre auch mir selbst der beste Freund geworden bin, und das ist für ganz viele ganz schwierig zu verstehen, gerne alleine zu sein, weil vielleicht wird der ein oder andere jetzt sich auch selber ertappt fühlen, dass es gibt ganz viele Menschen, die es einfach mit sich selbst nicht aushalten. Die müssen sich dann ablenken, Fernsehen gucken, Handy daddeln, irgendwas tun, aber einfach mal da zu sein oder mal alleine vielleicht spazieren zu gehen im Wald, mit den eigenen Gedanken sich zu beschäftigen oder sie auch einfach sein zu lassen, dass diese Gabe, die ist recht rar, und doch hat sie ja jeder in sich. Also jeder von uns kann das, also vom Können. Nur die an der Umsetzung scheitert. Und ich glaube, dass das tatsächlich so die wirklich so die Königsdisziplin zur Zufriedenheit ist. Also ich habe mich vor in den letzten Jahren dazu entschieden, ich verbringe meine Zeit mit niemandem mehr, der mir nicht gut tut. Ganz einfach. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte nicht mit der Person, dann nein, dann gibt's das auch nicht. Dann gibt's auch keinen Rückruf und auch keine WhatsApp und kein gar nichts. Dann ist halt einfach null. Und es hat auch, wie gesagt, dort wieder nichts mit Arroganz zu tun, sondern das ist halt Selbstliebe und Selbstbewusstsein, nämlich bewusst, was tut mir gut und was tut mir nicht gut.
Mir und ich hoffe auch allen, die uns zuhören, tut gut, dass wir solche Geschichten hören, die uns aufzeigen oder die uns wie so eine Art Blick aus dem Fenster bieten, zu sehen, was man alles erleben kann, wenn man sich auf das Leben einlässt.
Ja.
Und da spielt es keine Rolle, ob das in Shanghai, in Kalifornien oder auf dem Kilimanjaro ist. Ich empfehle an dieser Stelle dein Buch.
Dankeschön.
Life to the Max, so wie auch diese Folge heißen wird, weil es ist einfach es zeigt die Leichtigkeit des Lebens. Und wir nehmen das Leben viel zu ernst und
zu schwer.
Ich fühle mich da auch ertappt bei den Storys. Ich bin auch da viel zu ehrgeizig. Deswegen habe ich über Ehrgeiz sprechen wollen, weil ich das dann nicht richtig einordnen konnte. Und mich hat deine Meinung dazu interessiert. Und es tut sehr gut, diese Leichtigkeit zu lesen. Ganz zum Schluss, du kennst das Spiel, gibt es trotzdem, auch wenn
natürlich
du zum zweiten Mal bist und es gar kein richtiges Intro gab, gibt es die Halbsätze.
Ja.
Die natürlich jetzt andere sind als in unserem ersten Gespräch.
Bin gespannt.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
bin ich entzweit. Dann habe ich rechts und links was und bin nicht in meiner Mitte.
Ich bin ein Andersmacher, weil
ich mache und nicht rede.
Ich vertraue auf das Leben, weil
ich das Leben bin.
In 12 Monaten werden wir über Corona sagen, dass
es allen Menschen global die Augen geöffnet hat.
Lieber Max, ich danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Und das letzte Wort gehört dir. Gibt es etwas, was du uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal euch danke für die Zeit, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch euch gerne an mich wenden. Der Aaron packt meinen irgendwie Instagram- oder E-Mail-Link gerne mit rein. Und an alle Hörer, die jetzt vielleicht gerade eine etwas schwierigere Zeit haben, aufgrund der in Anführungsstrichen Krise, vielleicht hilft das jetzt gerade nochmal mehr zu sich zu finden und sich selbst zu vertrauen. Und ich bitte auch an alle, die jetzt mit Verlustängsten konfrontiert werden, dass ihr euch verinnerlicht, dass ihr nicht die Gegenstände seid, die ihr besitzt oder das Haus oder das Auto oder was auch immer, sondern dass ihr euren tiefen Wert, der in euch liegt, erkennt, weil den kann euch keine Krise nehmen und den kann euch noch die widrigsten Umstände können euch diese Werte und diese Lebenskraft nicht nehmen. Und ja, damit bedanke ich mich euch und wünsche euch alles Gute.
Danke dir, Max.
Gerne.